Wir haben es gerade gesungen und gehört und vielleicht auch ein bisschen gespürt, Gott ist gegenwärtig. Und dieser Gott ist es nicht irgendeiner, das ist nicht irgendwie unsere Vorstellung von dem, wie Gott sein sollte oder was wir uns unter Gott vielleicht vorstellen, sondern es ist der Gott, der lebt und der redet. Und in der letzten Zeit, in der gegenwärtigen Predigtreihe, befassen wir uns mit der Frage, wie eigentlich wir miteinander reden. Was das eigentlich bedeutet, dass Gott ein redender Gott ist, dass Gott zu uns redet, wie er zu uns redet und was das dafür bedeutet, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, dieses Thema Kommunikation ist ein zentrales Thema in der ganzen Heiligen Schrift. Und ich glaube, es liegt daran, weil es Gott nicht egal ist, wie wir miteinander kommunizieren. Er, Gott selber, ist die vollkommene Kommunikation. Wir haben diesen Gottesdienst begonnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was tun die eigentlich von Ewigkeit zu Ewigkeit? Was tut Gott eigentlich von Ewigkeit zu Ewigkeit? Er redet, ununterbrochen. Im Himmel ist ein Dauergespräch im Gange zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die ganzen Engel und Erzengel, die im Himmel präsent sind, die beten Gott an und rufen heilig, heilig, heilig. Sie beten Gott an. Im Himmel ist nicht Ruhe, da ist richtig Leben. Und als seine Kinder, als Gottes Kinder, sind wir in dieses Gespräch, was da oben im Himmel stattfindet, zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, in dieses Gespräch sind wir mit hineingenommen. Wir selber sind von diesem redenden Gott angeredet, angesprochen. Von diesem seinem Wort leben wir. Wenn Gott nicht reden würde, wird die ganze Welt in der Sekunde weg sein, einfach weg. Wir leben von seinem Wort des Zuspruchs, wir leben von seinem Wort der Vergebung, wir leben von seinem Wort, das Tote auferweckt, geistlich Tote, aber auch die, die schon von uns gegangen sind und wo wir alle einmal hingehen werden. Auch dann wird es entscheidend sein, dass wir am Ende sein Wort hören werden, was die Toten lebendig macht. Das ist die eine Seite. Wir sind von Gott angesprochen, angeredet. Und von diesem Wort leben wir. Und als Kinder dieses Gottes sind wir aufgerufen und sollen wir lernen, so miteinander und zueinander und auch übereinander zu reden, wie dieser Gott zu uns und mit uns redet. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Diese Anweisung Jesu an seine Nachfolger und Nachfolgerinnen, die bezieht auch unser ganzes Denken, unsere Wahrnehmung und auch unser Reden mit ein. Und ich glaube, dass sich an unserer Kommunikation besonders deutlich zeigt, wes Geistes Kinder wir eigentlich sind. Reden wir, wie die Welt redet, oder reden wir anders? Heulen wir mit den Wölfen oder reden wir ohne falsch wie die Tauben? Und im ersten Teil der Predigtreihe vor 5 Wochen, da hatten wir gesehen, wie unser in Christus neu gewordenes Leben auch ein neues Reden bedingt. Wer es nachhören will, Predigt ging über Epheser 4 und 5. Und letzten Sonntag, da ließen wir uns von Jakobus vor Augen führen, wie gefährlich und wie oft zweischneidig unsere Zunge ist. Und ich möchte nur einen Satz oder 2 Sätze nochmal vorlesen aus diesem Predigtext von vergangener Woche aus Jakobus 3, Vers 9 und 10. Da sagt Jakobus, mit der Zunge loben wir den Herrn und Vater. Haben wir auch gerade gemacht. Mit der Zunge verfluchen wir aber auch die Menschen, die doch nach Gottes Bild geschaffen sind. Auch das kann vorkommen. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Und dann sagt Jakobus, das darf nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Das gehört sich für uns, die wir an Jesus Christus als unseren Herrn glauben, nicht. Segen und Fluch aus ein und demselben Mund. Und das Stichwort Segen, das spielt auch eine wichtige Rolle im heutigen Predigttext. Dieser Predigttext, den ich nachher gleich lesen werde, stammt aus dem 1. Petrusbrief. Und der Apostel Petrus lehrt uns darin, zu segnen. Das heißt, Gutes zu reden, das dem anderen aufhilft. Und das ist nicht selbstverständlich, denn Petrus schreibt an Gemeinden, die ernsthaft bedroht sind. Es ist auch keine irgendwie eingebildete, sondern eine wirkliche Verfolgung, die diese Christusgläubigen erleiden. Und ihnen zu dienen und sie zu ermutigen, trotz allem an Christus und an einem christusgemäßen Lebenswandel festzuhalten, ist das Ziel dieses 1. Petrusbriefes. Petrus ist überzeugt, und er hat es von Jesus selber ja beigebracht bekommen, dass es unter keinen Umständen von den Umständen abhängt, wie ich mein Leben in der Christusnachfolge lebe. Christus ist immer der Maßstab, im Guten wie auch im Schweren. Und ob mich andere anfeinden oder mich mögen, Christus ist und bleibt der Maßstab, und zwar innerhalb wie auch außerhalb der Gemeinde. Als Predigtext lese ich uns jetzt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 18, und wir können den Text auch hier vorne mitlesen. Zu guter Letzt, seid alle gleichgesinnt, voll Mitgefühl und Liebe zueinander, seid barmherzig und demütig, vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt. Es heißt nämlich im Psalm 34, wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und seine Ohren hören ihr Flehen. Das Antlitz des Herrn aber richtet sich gegen die Bösen. Und wer wird euch Böses zufügen, wenn ihr euch voll Eifer um das Gute bemüht? Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht erschrecken. Heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus, den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Tut es jedoch mit Sanftmut und Ehrerbietung, sodass ihr euch ein gutes Gewissen bewahrt, damit die, welche euren guten Wandel in Christus schmähen, mit ihren Verleumdungen gegen euch zu Schanden werden. Es ist ja doch besser, wenn Gottes Wille es so fügen sollte, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Auch dieses Bibelwort spricht sehr für sich. Aber es gibt zwei Dinge in diesem Abschnitt, die nicht ohne weiteres auffallen. Die erste Auffälligkeit, die steckt gleich im ersten Vers, in Vers 8. Fast alle Wörter dieses Satzes kommen im gesamten Neuen Testament nämlich nur an dieser einen Stelle vor. Das heißt, es sind sehr seltene, es sind geradezu ausgefallene Wörter, die Petrus hier verwendet. Und da guckt man beim Wörterbuch nach, wie wird denn das richtig übersetzen, so. Und das ist so schwierig bei Wörtern, die so selten vorkommen. Aber es ist kein Zufall, dass Petrus hier 5 ganz seltene Wörter wählt, ganz ausgefallene, ganz außergewöhnliche Wörter wählt, denn wir als Christusgläubige sind dazu berufen, ein außergewöhnliches Leben zu leben. Was Petrus hier und in seinem ganzen Brief beschreibt, ist alles außergewöhnlich. Und für diesen außergewöhnlichen Inhalt wählt Petrus die passende Form eben mit ganz außergewöhnlichen Wörtern. Und wir schauen uns jetzt diese Wörter mal im Einzelnen an und was sie bedeuten. Es ist eine Handvoll von Haltungen, 5 an der Zahl, die Petrus hier einleitend aufzählt. Und er sagt, sie gelten allen. Diese Haltungen, die Paulus einleitend aufzählt, sind für alle Christusgläubigen verbindlicher Maßstab ihres Handelns, also auch für uns hier in Zeit und Umgebung. Und deswegen lohnt es sich, da mal reinzugucken. Vers 8 können wir im Grunde so als eine Art vielleicht Checkliste so in unser Handschuhfach legen oder vielleicht auch an den Kühlschrank kleben, um unser Verhalten und besonders auch unser Reden immer wieder zu prüfen. Das erste Wort, gleichgesinnt oder gleichsinnig, das ermahnt uns, als Christusgläubige auf dasselbe Ziel ausgerichtet zu bleiben und uns allein von diesem Ziel her, nämlich von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Wiederkommenden, von ihm her vorgeben zu lassen, wie wir miteinander umgehen. Es geht also um die Ausrichtung, um die Zielrichtung. Die soll in die gleiche Richtung gehen, weil wir den gleichen Herrn haben. Das zweite Wort hier wird übersetzt mit Vollmitgefühl, meint wörtlich einen, der mitleidet. Wir kennen das davon abgeleitete Wort sympathisch. Ja, sympathisch, kennt ihr das Wort? Ja. Es gibt Leute, die sind sympathisch, es gibt Leute, die sind vielleicht weniger sympathisch, sondern in unserem Sprachgebrauch, aber jemand, der sympathisch ist, lässt sich ganz auf den anderen ein und trägt auch das Schwere mit. Das heißt eigentlich sympathisch sein. Es hängt eigentlich gar nicht so sehr vom anderen ab, wie der drauf ist, sondern wie ich drauf bin, dem anderen gegenüber, ihm gegenüber, sympathisch, mitleidend, mitfühlend. Das dritte, wozu Petrus uns aufruft, ist eine bruderliebende Haltung. Das heißt, wir sollen uns an unseren Christen nicht abarbeiten und unsere Mitchristen nicht irgendwie als Boxpartner wählen, sondern wir sollen sie lieben, wie unser eigenes Fleisch und Blut, eben wie Geschwister. Dann haben wir das vierte Wort. Das ist sehr schwierig zu übersetzen. Wörtlich meint es einen, dessen Innerstes, eigentlich dessen Eingeweide voller Güte sind. Ein gutes Inneres. Und dieses Wort, was da steht, das tritt oft im Verbund mit Erbarmen auf. Und dann haben wir noch einen fünften Begriff, demütig. Damit ist sozusagen die Hand voll. Demütig schließt den Kreis. Und wörtlich meint demütig einen, der dem Unscheinbaren und dem Niedrigen zugewandt ist, dem Unscheinbaren und dem Niedrigen zugewandt. Das Gegenteil wäre die laute Klappe und die große Fresse. Und wenn wir diese fünf Eigenschaften im ersten Vers uns mal vor Augen halten, dann stellen wir fest, diese Eigenschaften und diese Haltungen finden wir in unserer Welt eher selten und schon gar nicht in dieser Ausprägung, in diesem Zusammenhang. Was Petrus hier zum Maßstab christlicher Haltung erklärt, ist also alles andere als gewöhnlich. Und deswegen wählt er diese ungewöhnlichen Wörter, deren Außergewöhnlichkeit aber sozusagen erst auf den zweiten Blick ins Auge fällt. Und es gibt noch eine zweite Sache, die in unserem Abschnitt erst auf den zweiten oder dritten Blick auffällt. Und zwar die erstaunliche Tatsache, welches Wort oder welcher Wortbestandteil hier mit am häufigsten auftaucht. Ich habe es mal ein bisschen nachgezählt. In immerhin 9 von 179 Wörtern in diesem Predigtext, das sind 5%, kommt in irgendeiner Form der Wortbestandteil gut vor. Gut. Gut ist eine der Haupteigenschaften Gottes. Gott ist gut. Und wir haben es vorhin gesungen, im ersten Lied war es, glaube ich, was du tust, ist gut. Er allein ist wirklich gut und voller Güte. Das kommt ja von gut, die Güte. Und gut, das soll darum auch das Markenzeichen unserer Kommunikation als Christusgläubige sein. Wie der Vater, so die Kinder. Leider werden im Deutschen diese Zusammenhänge nicht ganz so deutlich. Das gilt zum Beispiel für das Wort segnen. Segnen. Da steckt für uns das Wort gut nicht drin, aber ich verrate euch gleich, warum es trotzdem drin steckt. Nämlich im Griechischen und im Lateinischen, da setzt sich dieses Wort zusammen aus gut und reden. griechisch eulogein, gut reden, oder lateinisch bene dicere. Und wir kennen Benedikte. Ja, du hast einen schönen Namen. Was heißt Benedikte eigentlich? Die Gesegnete, oder man könnte es eben auch übersetzen, die Gutgeredete. Die Gutgeredete, die Gutgesprochene. Und wir alle kennen am Ende des Gottesdienstes den Segen, der uns zugesprochen wird. Und der Segen, das sind nicht irgendwelche frommen Sprüche vom Prediger oder von wem auch immer, der den Segen zuspricht, sondern das sind gute Worte Gottes selbst, die darum, weil es Gottes Worte sind, etwas mit uns machen, etwas in uns auslösen, etwas bewirken. Gott selber sagt im Segen Gutes über uns aus. Das ist Segen. Und ihr Lieben, in einer Welt, die gut ist im Schlechtreden, fordert Gottes Wort uns auf, Gutes zu reden, zu segnen, Gutes zu reden. Damit ist aber ein Problem. Etwas gut zu reden oder schön zu reden, das hat in unserer Sprache leider einen denkbar schlechten Ruf. Wenn jemand etwas schön redet, dann unterstellt man ihm Unaufrichtigkeit oder irgendwie auch Dummheit. Der guckt doch nicht richtig hin. Und doch, ihr Lieben, leben wir alle davon, dass Gott uns schön geredet hat. Ja? Er hat uns schön geredet. Er hat alles Böse und Hässliche weggewischt, indem er uns gegen alle Fakten, die alle gegen uns sprechen, trotz aller dieser Fakten frei gesprochen, schön gesprochen, gut geredet hat. Das ist Sündenvergebung. Gott redet uns schön. Und wenn wir nachher an den Tisch des Herrn treten, dann vernehmen wir erneut, wie Gott uns überwältigend Gutes zuspricht, wie er uns durch sein Wort vergibt, heilt, neu macht. Und wir sind, wie Petrus sagt, dazu berufen, Segen zu erben. Das heißt, Gott hat uns dazu bestimmt, sein gutes Wort über uns zu hören und am besten auch ernst zu nehmen, das heißt zu glauben, und durch dieses Wort, durch dieses gute Wort Gottes, gut gemacht, gerechtfertigt zu werden. Und aus dieser Erfahrung heraus, dass wir gut gesprochen sind, sollen auch wir, die von Gott schön geredeten, auch unsere Nächsten schön reden. Segnet, Vers 9, und redet Gutes, denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt und von Gott gut geredet werdet. Und wenn wir Gutes reden und andere schön reden, dann tun wir eben genau das Gegenteil von dem, was in unserer Welt üblich ist. In unserer Welt gibt es ständig üble Nachrede. Da unterstellt man dem anderen Böses. Da will man das Böse dem anderen auch heimzahlen. Da will man den Nächsten über den Tisch ziehen oder einfach schlicht und ergreifend mal beleidigen, weil man so kann. Als Christusgläubige sind wir dazu berufen, diesen Teufelskreis von Mobbing, von Hetze, von Negativität zu durchbrechen. Wir sind dazu berufen, Friedensstifter zu sein. Das heißt, den Frieden aktiv zu suchen und diesen Frieden um jeden Preis zu erstreben. So steht's hier. Wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der suche Frieden und jage ihm nach. Wenn der Frieden davon rennt, dann eben hinterher. Und nicht sagen, ja, nun kommt jetzt halt der Krieg. Dem Frieden nachjagen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Jahreslosung des Jahres 2019. Suche Frieden und jage ihm nach. Also da kann man jetzt natürlich fragen, ist der Apostel Petrus hier mit dem, was er schreibt und was er in seinem ganzen Brief schreibt, ist er da nicht etwas blauäugig? Und so könnte ja in der Tat scheinen, wenn wir zum Beispiel mal Vers 13 lesen. Da schreibt Petrus, wer wird euch Böses zufügen, wenn ihr euch voll Eifer um das Gute bemüht? Ja, lieber Petrus, möchten wir vielleicht erwidern, in einer Welt, die das Gute nicht kennt und die den Frieden hasst, kommt es doch immer wieder dazu, dass gerade diejenigen, die sich für das wirklich Gute und Schöne einsetzen, beschimpft, beleidigt oder bedroht werden. Wer sich mit den Gemobbten solidarisiert, der wird selber gemobbt. Wer sich zu den Schwachen und Verachteten hält, der wird oft genug selber verachtet. Wer sich für Verfolgte und Vertriebene und Geflüchtete einsetzt, der wird oft selbst verfolgt und vertrieben und in die Flucht geschlagen. In einer Welt, die nur den Starken ein Existenzrecht zugesteht, ist jeder Anschein von Schwäche ein Anlass nicht für Gnade und Barmherzigkeit, sondern zum Draufhauen. Das fordert uns irgendwie heraus, auf die Schwachen draufzuhauen. Und da kann man fragen, ja, weiß Petrus das alles nicht? Ist er nicht tatsächlich ein bisschen blauäugig an dieser Stelle? Nein, Petrus weiß das ganz genau. Aber, das ist der Punkt, er nimmt das blaue Auge sehenden Auges in Kauf. Es geht in Vers 14 weiter. Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht erschrecken. Heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Tut es jedoch mit Sanftmut und Ehrerbietung, sodass ihr euch ein gutes Gewissen bewahrt, damit die, welche euren guten Wandel in Christus schmähen, mit ihren Verleumdungen gegen euch zu Schanden werden. Es ist ja doch besser, wenn Gottes Wille es so fügen sollte, für Gutes tun zu leiden, als für Schlechtes tun. Inmitten von Leid und Verleumdung und Verfolgung spricht Petrus von Hoffnung. Hoffnung. Ich hätte das Wort eigentlich rot irgendwie hervorheben sollen. Mache ich beim nächsten Mal. Wir Christusgläubigen sind auf Hoffnung aus. Das ist unser Markenzeichen. Deswegen sind wir heute hier. Hätten wir keine Hoffnung, hätten wir zu Hause bleiben können. Und die Hoffnung, die uns erfüllt, soll die Regie führen in unserem Leben, in unserem Denken und auch in unserem Reden. Gerade unser Reden soll sich unterscheiden von dem oft so negativen Gerede unserer Zeit. Ihr Lieben, wir, die wir unser Vertrauen auf Christus setzen, wir haben eine goldene Zukunft. Also könnt ihr gerne mal in der Offenbarung nachlesen, das himmlische Jerusalem wird ziemlich golden beschrieben. Das dürfen wir nicht vergessen. Und es steht uns deswegen denkbar schlecht an, einfach in den Chor derer einzustimmen, die behaupten, dass früher doch alles besser gewesen sei und dass jetzt alles den Bach runtergeht. Das mag ja sein, dass das im einen oder anderen Fall auch zutrifft, aber ganz ehrlich, wen interessiert das? Wen interessiert das? Unser Blick geht doch nicht nach hinten. Erinnert ihr euch noch an das Motto unserer Jubiläumsfeier vor anderthalb Jahren? Jutta, da müsstest du noch wissen, wir haben zusammen moderiert, ich musste aber auch nachgucken. Das Motto oder das Thema lautete unterwegs zum Ziel. Unterwegs zum Ziel. Das ist unsere Marschrichtung. Es geht vorwärts. Und dieses Ziel gibt uns den Weg und die Ausrichtung vor. Und wir hatten damals einen Text aus dem Philipperbrief aus Kapitel 3. Wir vergessen, was da hinten ist. Das interessiert uns eben nicht. Und wenn es früher besser gewesen ist, so what? Wir vergessen, was da hinten ist und strecken uns aus nach dem, was da vorne ist und jagen nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist die goldene Zukunft. Dieses Ziel und nichts anderes soll unser Denken prägen. Dieses Ziel und nichts anderes soll unser Reden bestimmen, und zwar innerhalb, aber auch außerhalb dieser Räume, in denen wir uns gerade befinden. Und wenn wir so mit Hoffnung in diese Welt gehen, dann wird Widerstand nicht ausbleiben. Das sagt Petrus auch ganz klar. Paulus übrigens auch, aber das ist ein anderes Thema. Dann werden wir vielleicht als Schönredner oder vielleicht sogar als Gutmenschen verunglimpft. Und da kommen wir mit unserer Hoffnung ins Kreuzverhör. Wie kommst du da drauf, überhaupt eine Hoffnung zu haben, bist du nicht ganz bei Trost. Doch, sind wir bei Trost, bei diesem Trost. Und ihr Lieben, genau das ist das Bild, das Petrus uns hier vor Augen führt, dieses Kreuzverhör. Wir Christusgläubige stehen in der Welt vor Gericht und müssen Rechenschaft ablegen von der Hoffnung, die uns erfüllt. Petrus ermutigt uns, dieser Rechenschaft nicht aus dem Weg zu gehen, sondern tatsächlich Rede und Antwort zu stehen. Aber das Ganze auch wieder Christusgemäß, mit Sanftmut und Furcht. Oder wie es in der neuen Genfer Übersetzung heißt, freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Nach der Predigt am vergangenen Sonntag bin ich auf ein Problem angesprochen worden, das euch vielleicht nicht unbekannt ist. Was ist denn, wenn wir diese Rechenschaft nicht ablegen? Wenn wir es verpasst haben, unsere Hoffnung zu bezeugen? Was ist, wenn wir anderen das Wort der Hoffnung schuldig geblieben sind? Erstens tun wir dann genau das, was wir immer tun, wenn wir hinter dem zurückgeblieben sind, wozu Gott uns berufen hat. Wir bitten Gott einfach um Vergebung. Vergib mir, dass ich da nicht von dieser Hoffnung gesprochen habe, diese Hoffnung nicht bezeugt habe. Und da können wir vielleicht zweitens auch versuchen, wenn es geht, nachzuholen, was wir da nicht getan haben, was wir versäumt haben. Das geht ja in manchen Fällen. Da haben wir ein biblisches Beispiel oder Vorbild für dieses Thema der verpassten Chancen, die man nachholen kann. Das ist der Prophet Jona. Gut, er ist nicht in allem ein Vorbild gewesen. Also auch selbst, als er seinen Auftrag dann ausgerichtet hatte, saß er so ein bisschen mit rotem Kopf unterm Rizinus und hat sich aufgeregt. Aber das müssen wir mir vielleicht jetzt nicht gleich tun. Das Dritte vielleicht noch, was können wir denn noch tun? Wir können lernen, stets bereit zu sein, Rechenschaft abzulegen. Uns mal zu überlegen, ja, was will ich eigentlich einem Menschen sagen, der mir begegnet und der sich über das Unrecht in der Welt oder über die da oben aufregt oder über was auch immer? Will ich dann in seinen Frust einfach mit einstimmen? Oder kann ich vielleicht seinen Frust zum Anlass nehmen, ihm von der Hoffnung zu sagen, die mich erfüllt? Und ich glaube, auf solche Gelegenheiten sollten wir uns wirklich ernsthaft vorbereiten und vielleicht heute mehr denn je. Und dass die Frage an uns steht, uns selber wirklich jederzeit vor Augen, was genau unsere Hoffnung ist. Wissen wir selber über unsere Hoffnung eigentlich Bescheid? Nur wenn das der Fall ist, werden wir tatsächlich in jeder Lage von dieser Hoffnung Rechenschaft ablegen können. Jede verpasste Chance, von Jesus zu erzählen, sollte uns ein Ansporn sein, uns mehr damit zu beschäftigen, wer denn Jesus für uns ist. Nicht den verpassten Chancen hinterher trauern, das bringt nichts. Wie gesagt, das geben wir Gott an, ab. Wir bitten ihn um Vergebung. Wenn wir es nachholen können, können wir das tun. Aber die nächste Chance kommt bestimmt. Also positiv auch da. Ich lasse zurück, was ich verpasst habe und richte mich auf die 1000 neuen Chancen ein. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich damit befassen, uns zu überlegen, wer ist denn Christus eigentlich für uns? Welche Hoffnung haben wir? Wozu sind wir berufen? Dann steigen auch die Chancen, wirklich etwas zu sagen haben, wenn es darauf ankommt. Dann können wir so mitten in der Nacht geweckt werden und sagen, was ist deine Hoffnung? Ja, hier das. Und ganz abgesehen von diesen missionarischen Chancen, in die wir hineinkommen, würde unsere Beschäftigung mit der Hoffnung auch unsere eigene Hoffnung stärken. Und damit würde sich unsere ganze Ausstrahlung verändern. Wenn wir uns mehr mit dieser Hoffnung beschäftigen, als mit dem ganzen Frust und der ganzen Not oder dem ganzen, was früher besser war. Und vielleicht hätten wir dann als Hoffnungsmenschen, denen man das irgendwie auch abspürt, deutlich mehr Gelegenheiten, danach gefragt zu werden, worin denn unsere außergewöhnliche Hoffnung gegen jeden Trend besteht. Und wie gesagt, diese Rechenschaft, die kann uns ins Leid führen, das bleibt nicht aus. Das bleibt deswegen nicht aus, weil die Hoffnung, die wir haben, nicht in dieser Welt aufgeht und weil es immer so wirken wird, dass wir doch ein bisschen nicht ganz von dieser Welt sind. Ja, diese Hoffnung, die findet eben nicht in unserem Leben ihre endgültige Verwirklichung. So ist das. Diese Hoffnung bezieht sich auf das Leben jenseits unserer Erfahrung. Aber ohne Rücksicht auf irdische Verluste hält Petrus an dieser Hoffnung fest. Und er will uns auch uns dazu bringen, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und da können wir uns noch abschließend fragen, ja, wie kann das eigentlich gehen? Es kann überhaupt nur gehen, wenn wir in allem ganz allein auf Christus schauen. Und das immer beim letzten Vers. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten. Und ihr Lieben, die Ungerechten, die hier genannt sind, sind nicht irgendwelche Ungerechten da draußen, das sind wir. Für uns Ungerechte, müssen wir sagen, damit er uns zu Gott führte. Nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Da ist ja auch schon die Auferstehungshoffnung mit drin. Und unsere Hoffnung kommt nicht von irgendwoher. Wird schon wieder. Unsere Hoffnung kommt auch nicht von uns selber, dass wir uns selber optimieren und ein bisschen uns zusammenreißen. Nein, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So bekennen wir es ja manchmal zu Beginn unserer Gottesdienste. Christus selber und er allein ist der Grund unserer Hoffnung. Und je klarer er uns vor Augen steht, desto fester und desto gewisser und desto klarer und bunter sozusagen wird auch unsere Hoffnung. Christus und sein ganzes Geschick, sein ganzes Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, das ist die Blaupause für unser irdisches Leben und für unsere himmlische Zukunft. Und damit jetzt noch einmal kurz zurück zur Ausgangsfrage. Wie sollen wir auf Erden miteinander und zueinander reden? In unserer Welt, da herrscht die Devise, wie du mir, so ich dir. Wenn du mich beleidigst, dann beleidige ich dich auch. Ich habe ein Recht dazu. Also, nehmt das jetzt nicht. Könnt ihr auch hierüber zeigen können, ja. Wenn du mich links liegen lässt, dann lasse ich dich auch links liegen. Für uns, die wir zu Christus gehören, gilt eine andere Devise. Wie Christus mir, so ich dir. Wie Christus mir, so ich dir. Und diese Devise gilt völlig unabhängig davon, ob der andere ebenfalls an Christus glaubt oder nicht, ob er mich mag oder nicht. Wie Christus mir, so ich dir, das ist der Maßstab für ein außergewöhnliches Leben, das Christus ehrt und unseren Nächsten dient. Und um dieses Leben leben zu können, bedürfen wir immer wieder der Besinnung auf Christus, auf den Gekreuzigten. Wir bedürfen seines guten Wortes über uns, damit wir dieses Wort verinnerlichen, damit es uns zu Herzen geht und damit wir es dann auch von Herzen anderen gegenüber wieder äußern können, verinnerlichen und äußern. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und dass Christus unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Sichtweisen völlig ausfülle, das soll daher unser tägliches Gebet sein. Und der Friede Gottes, der unser Denken übersteigt und sprengt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland.